bestimmen, wohin wir gehen und mit wie vielen Menschen wir uns gleichzeitig treffen? Ist die Antwort auf die Frage, wer lenkt die Dinge auf dieser Erde, dann die Regierungen der Staaten oder das Coronavirus? Schauen wir uns den Textabschnitt an und schauen wir, ob der zu diesen Fragen etwas zu sagen hat. Wir werden uns zunächst damit beschäftigen, wer da in Jerusalem einzieht. Und wir werden entdecken, dass uns das einiges auch über seinen Dienst zu sagen hat. Dann werden wir betrachten, wie er in Jerusalem einzieht, und wir werden entdecken, dass er damit auch die Erwartungen von den Menschen enttäuscht. Und zuletzt werden wir uns damit beschäftigen, welche Bedeutung das alles für uns hat. Wer zieht in Jerusalem ein? Der Bericht, den wir gelesen haben, der ist so wichtig, dass er in allen vier Evangelien berichtet wird. Und den meisten von uns ist der Bericht sicher auch bestens bekannt, vielen wahrscheinlich aus der Kinderstunde. Und deswegen wird das, was ich gerade vorgelesen habe, für viele so gewesen sein, als würden sie einen Film betrachten, der in ihrer Vorstellung abläuft. So als wären sie auf diesem Weg von Jericho nach Jerusalem am Straßenrand und sehen diesen Pilgerstrom, der zum Pascha-Fest nach Jerusalem strömt. Und sie sehen auch die Menschen, die aus der Stadt entgegenkommen, weil sie gehört haben, dass Jesus kommt, der gerade in Jericho den blinden Bartimäus sehend gemacht hat und der in Bethanien Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und dann taucht dieser Jesus plötzlich auf der Straße auf und er reitet auf einem Esel, der viel zu klein für ihn wirkt. Und die Menschen, die sind so begeistert, die werfen ihre Mäntel auf die Straße, sie reißen Palmzweige ab und werfen sie vor ihm auf den Weg und sie beginnen an zu rufen, Hosanna, ganz begeistert sind sie und sind kaum zu stoppen. Aber wir wissen, wie auch der Stefan das schon vorher gesagt hat, diese Menschenmenge, vielleicht eine andere Menge, aber vielleicht auch viele Menschen aus dieser gleichen Menge, die werden in wenigen Tagen ganz andere Rufe anstimmen. Sie werden rufen ans Kreuz mit ihm. Wir kennen die Palmsonntagsgeschichte aus dem Neuen Testament. Und wenn wir auch das Alte Testament kennen, dann wissen wir, dass diese Ereignisse, die wir gerade gelesen haben, schon mehr als 1000 Jahre vorher angekündigt worden sind. Und wenn wir diese Ankündigungen im Alten Testament lesen, dann ist es fast so, als würden wir einen Blick in das Drehbuch werfen, in das Drehbuch von dem Film, der gerade in unserer Vorstellung abgelaufen ist. Und diese Prophetien im Alten Testament, die haben enorme Bedeutung. Denn durch diese Voraussagen haben die Augenzeugen die Möglichkeit, zu erkennen, was sich hier vor ihren Augen ereignet und welche Tragweite diese Ereignisse haben. Es geschieht, was lange vorher angekündigt worden ist. Und es zeigt, dass Gott hier absolut souverän handelt, dass hier nichts geschieht, was ihm irgendwie aus der Hand geglitten ist, sondern dass sein Plan umgesetzt wird. Das zeigt auch, dass Gott Sohn, also Jesus Christus, alles unter Kontrolle hat. Es zeigt, dass ihm auch zu Ostern nichts aus der Hand gleitet. Im Kapitel 9 im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Jesus seinen Jüngern ankündigt, was ihm in Jerusalem passieren wird. Und kurz darauf, in Vers 9,51, lesen wir, dass er sich in diesem Wissen ganz bewusst entschlossen hat, nach Jerusalem zu ziehen. Aber wer ist dieser Jesus jetzt, der hier kommt? Jesus, der angekündigte König. Im Buch des Propheten Sacharja, im Kapitel 9, in Vers 9, lesen wir, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und er reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. In dem Bericht vom Einzug in Jerusalem sehen wir Jesus, entscheidet ganz bewusst, so in die Stadt einzuziehen, wie das 500 Jahre oder mehr als 500 Jahre vorher vom Propheten angekündigt worden ist. Wir wissen jetzt nicht, ob er das arrangiert hat, ob er diesen Esel vorbereiten hat lassen oder ob es nur sein Vorauswissen, ob es sein Vorauswissen war, mit dem er die Jünger losgeschickt hat. Jedenfalls gibt er ihnen ein Losungswort mit, das sie sagen sollen, wenn sie zur Rede gestellt werden. Und tatsächlich werden sie zur Rede gestellt und es ereignet sich so, wie er es vorausgesagt hat. Sie sagen, der Herr braucht es und die Besitzer geben das Tier frei. Und auch die Augenzeugen am Weg nach Jerusalem erkennen ganz genau die Symbolkraft von den Ereignissen. Sie wissen, dass Jesus genau so kommt, wie der Prophet das Kommen des Messias angekündigt hat. Reitend auf einem Esel und die Volksmenge jubelt. Es zeigt sich, Gott setzt den Plan um, den er hunderte Jahre vorher angekündigt hat. Jesus, der angekündigte Prophet. Wenn wir den Ereignissen weiter folgen, dann sehen wir, wie Jesus plötzlich Tränen übers Gesicht laufen und dann, also die Stadt erblickt und dann äußert er eine Gerichtsankündigung, wie eben ein Prophet. Und zwar die gleiche Gerichtsankündigung, die schon Jesaja, Jeremia und Micha im Alten Testament geäußert haben, nämlich, dass Jerusalem zerstört wird. Und heute wissen wir, dass genau das sich auch tatsächlich ereignet hat. Und zwar in den Jahren 66 bis 70 nach Christus wurde die Stadt belagert. Und zwar von einem römischen Heer. Die haben einen Wall aufgeschüttet und die haben die Stadt samt dem Tempel zerstört. Dem Erdboden gleichgemacht. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Wir erleben Jesus als Propheten. Und in der Apostelgeschichte berichtet Lukas, dass Paulus Jesus als den Propheten bezeichnet, den Mose im 5. Buch Mose in Kapitel 18 angekündigt hat, nämlich 1400 Jahre vorher. Und da lesen wir, schon Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er euch sagt. Es zeigt sich, Gott setzt um, was er sich vorgenommen hat. Er kann es sich leisten, es 1400 Jahre vorher anzukündigen und nichts kann seinen Plan vereiteln. Jesus kommt als der angekündigte Prophet. Jesus, der angekündigte Priester. Im dritten Ereignis, in dem Bericht von Lukas, da sehen wir die Reinigung des Tempels. Wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, und zwar aus Kapitel 2 schon, dass Jesus eine ganz besondere Beziehung zum Tempel gehabt hat. Damals war er mit seinen Eltern als zwölfjähriger Bub in Jerusalem zum Passafest. Und am Nachhauseweg haben sie gemerkt, dass sie ihn verloren haben. Und dann sind sie zurück und haben ihn gesucht und sie haben ihn im Tempel gefunden. Und er hat zu Maria gesagt, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und jetzt kommt Jesus wieder zum Tempel. Und er sieht, dass die Priester die Würde und die Autorität ihres Amtes nicht nutzen. Das ist nicht ernst nehmen und dass der Tempel zu einem Marktplatz verkommen ist. Die Priester halten Gottes Heiligtum nicht rein für den Zweck, dem es dienen soll, nämlich um Gott dort anzubeten. Und deswegen springt Jesus als Priester ein und er übernimmt und reinigt den Tempel. Bei der Tempelreinigung sehen wir den Eifer von Jesus für das Haus seines Vaters. Und wieder bestätigt sich eine Ankündigung aus dem Alten Testament, diesmal aus Psalm 69, 10. Da steht, denn die Leidenschaft für dein Haus hat meine ganze Kraft verzehrt. Gegen mich richten sie die Beschimpfungen derer, die sonst dich beschimpfen. Wie im Alten Testament angekündigt, tritt Jesus als Priester auf, als der Priester, der angekündigt worden ist, der das Haus seines Vaters reinigt und für das er sich mit ganzer Kraft verzehrt. In diesen Ereignissen, die wir gelesen haben, wird uns nicht mit Worten erklärt, wer Jesus ist, sondern es wird uns durch das Geschehen selbst vor Augen geführt. Wer damals Augen gehabt hat zu sehen und wer heute Augen hat zu sehen, der kann an diesen Ereignissen erkennen, wer hier kommt. Es kommt der angekündigte Messias, der Messias, der als König, als Prophet und Priester kommt. Jesus ist dieser Messias. Er ist König, Prophet und Priester. Und wir sehen auch, wie Gottes Plan sich verwirklicht, wie er zum Ziel führt. Du kannst dir das vorstellen wie einen mächtigen Strom, der unaufhaltsam aufs Meer zufließt. Nicht einmal Berge können ihn stoppen. Er wird um den Berg herumfließen oder er wird den Berg langsam abtragen. Aber der Strom wird sein Ziel erreichen. Und genau so lenkt Gott seinen Heilsplan durch die Geschichte. Unaufhaltsam, und er führt ihn ins Ziel. Wie kommt Jesus? Wie kommt der Messias? Die Ereignisse, mit denen wir uns heute beschäftigen, haben sich zur Zeit des Pascha-Festes zugetragen. Also zu der Zeit oder zu dem Fest, wo man sich an den Auszug aus Jerusalem erinnert. An den Auszug aus Ägypten erinnert, Entschuldigung. Und dieser Auszug aus Ägypten, der war für das Volk Israel von ganz besonderer Bedeutung und ist es noch immer, weil er eben mit der Nationwerdung oder für die Nationwertung so enorm wichtig ist, so enorme Bedeutung hat. Und zu Jesu Zeit war Israel keine freie und unabhängige Nation, sondern unter Kontrolle des Römischen Reiches. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass gerade zu dieser Pascha-Zeit in Jerusalem immer so eine aufgeheizte und nationalistische Stimmung geherrscht hat. Und für die römische Besatzung hat zu dieser Zeit immer DEFCON 1 gegolten, also die höchste Alarmstufe, roter Alarm. Und genau zu dieser Zeit kommt nun Jesus. Und die allgemeine Erwartung an ihn als den angekündigten Messias war, dass er die römische Besatzungsmacht aus dem Land vertreiben wird und es erherrschen wird, über die freie Nation Israel als König, so wie König David zu seiner Zeit. Und jetzt hat Jesus diese machtvollen Zeichen getan und die Menschen haben gewusst, das sind genau die Zeichen, an denen man den Messias erkennen soll. Und die Erwartung war jetzt, dass Jesus seine übernatürliche Macht, so wie er Superkraft, nutzen wird, um diese Erwartungen zu erfüllen, um die römische Besatzungsmacht zu vertreiben und Israel zu befreien. Doch daran, wie Jesus kommt, erkennen die Menschen sehr schnell, dass er nicht gekommen ist, um ihre politische Agenda zu erfüllen, nicht um ihre Erwartungen zu erfüllen, sondern mit ganz einem anderen Auftrag. Doch wie kommt Jesus jetzt? Jesus kommt als sanftmütiger und demütiger König. Er kommt nicht wie ein Kriegsherr auf einem Schlachtross, sondern fast schon armselig auf einem viel zu kleinen Esel, auf einem jungen Esel reitend. Und damit erfüllt er zwar die Ankündigung des Propheten Zacharia, aber der Prophet kündigt keine militärische Königsherrschaft an. Und wenn die Menschen nur ein bisschen weiter gelesen hätten, nur den nächsten Satz gelesen hätten, den der Prophet da aufgeschrieben hat, dann wüssten sie, dass der Messias gekommen ist, um die Kriegsbögen zu zerbrechen und um Frieden zu gebieten und um die Herrschaft zu übernehmen von einem Ende der Erde zum anderen. Aber diese Herrschaft ist anders als die Herrschaft der irdischen Herren. Und er unterstreicht mit seinem Einzug in die Stadt, was er gelehrt hat. Und er zeigt, wozu er gekommen ist. Er ist gekommen, um zu dienen. Er ist gekommen, um zu dienen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir lesen das in Matthäus 20, 28. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Der souveräne König, der ständig alles unter Kontrolle hat, der wählt Sanftmut, der wählt Demut, der wählt Dienst und reitet friedlich auf einem Esel. Jesus kommt als mitfühlender Prophet. Wir haben schon gesehen, dass Jesus sich ganz bewusst entschieden hat, nach Jerusalem zu ziehen, in die Stadt, die Propheten tötet. Aber er hat nicht nur gewusst, dass er dort gekreuzigt werden wird, sondern er ist dort hingegangen, um sich kreuzigen zu lassen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Jesus weiß auch, dass Jerusalem nur wenige Jahre nach seinem Tod zerstört werden wird. Aber er empfindet keine Genugtuung dabei, dass den Menschen Leid passiert, die ihm Leid zufügen. Er empfindet tiefes Mitgefühl und Bedauern über die Gottlosigkeit der Menschen, über die Gottlosigkeit der Menschen. Gottlosigkeit bedeutet, Gott abzulehnen, vielleicht sogar seine Existenz zu leugnen, jedenfalls aber ihn nicht Gott sein zu lassen, ein gottloses Leben führen zu wollen, selbstbestimmt ohne ihn. Und diese Gottlosigkeit hindert die Menschen zu verstehen, was im Alten Testament angekündigt worden ist, was ihnen jetzt so plastisch vor Augen geführt wird in diesen Ereignissen. Und es führt dazu, dass sie Gott Sohn kreuzigen. Und die Folge dieser Gottlosigkeit ist die Gerichtshandlung, ist die vollkommene Zerstörung der Stadt und des Tempels. Aber wir sehen an Jesu Tränen nicht ein ohnmächtiges Bedauern, nicht ein Denken, was könnte ich nur tun, könnte ich es bloß verhindern. Ne? So ist es nicht. Er weint nicht aus Machtlosigkeit, sondern er weint, weil Gott keinen Gefallen am Tod der Gottlosen hat, sondern es gefällt ihm, wenn Gottlose umkehren und gottesfürchtig werden, wie wir beim Propheten Hesekiel in Kapitel 33 lesen. Und wieder enttäuscht Jesus die Messias-Erwartung der Menschen. Er kommt als mitfühlender Prophet und kündigt etwas an, das dem diametral entgegenläuft, was die Menschen erwarten. Sie erwarten, dass die Stadt Jerusalem, die Hauptstadt des neuen und freien, der neuen und freien Nation Israel werden wird. Und Jesus kündigt an, dass die Stadt zerstört werden wird. Und er kommt als zorniger Priester. Es gibt wenig Stellen in der Bibel, die ehrfurchtgebietender sind als dieser Bericht von der Tempelreinigung. Da entbrennt der Zorn von Jesus, der Zorn Gottes in unglaublicher Deutlichkeit und besonders drastisch. Jesus findet den Tempel, das Haus seines Vaters, als Räuberhöhle vor, in dem Gott die Anbetung geraubt wird, die ihm gebührt. Empört ist Jesus, dass der Tempel für Geschäftemacherei missbraucht wird. Und Jesus setzt eine Handlung mit unglaublicher Symbolkraft, mit heiligem Zorn wirft er das alte System raus und erobert den Tempel regelrecht und er setzt sich dort rein und lehrt in den nächsten Tagen eine begeisterte Zuhörerschaft, die wirklich an seinen Lippen hängt, an jedem Wort, das er sagt. Aber für die Elite des alten Systems, für die religiösen Führer des Volkes Israel war klar, dass das ein Putsch ist, den Jesus hier verübt. Und für sie war klar, der muss sterben, der muss weg. Und nur die Begeisterung der Menschen und ihre Furcht vor diesen Menschen hindert sie, dass sie ihn sofort erledigen. Wieder sehen wir, dass Jesus das Geschehen vollkommen kontrolliert. Aber wieder enttäuscht er die Erwartungen der Menschen. Statt die Erwartungen an den Messias zu erfüllen und die römischen Besatzer rauszuwerfen, macht er im Tempel diesen Putsch und legt sich mit den religiösen Führern des Volkes Israel an. Und er erobert den Tempel und hält dort Hof, statt das Land von den Römern zurückzuerobern. Jesus vereint die Ämter König, Prophet und Priester. Wie kommt der Messias? Der Messias kommt anders, als die Menschen das erwartet haben. Er kommt als König. Er kommt als Prophet und als Priester. Und er vereinigt drei Ämter, die im Alten Testament von verschiedenen Personen wahrgenommen worden sind, in einer Person, in seiner Person. Er kommt als der angekündigte König, als der Nachfolger Davids. Aber er errichtet kein irdisches Königreich, sondern das Reich, das er errichtet, sein Königreich, das ist noch nicht verwirklicht und noch nicht vollkommen sichtbar. Verwirklicht ist er schon, es ist noch nicht vollkommen sichtbar. Und er kommt als der angekündigte Prophet. Und in ihm verwirklichen sich auch gleichzeitig diese prophetischen Ankündigungen. Und außerdem verkündet er nicht nur das Wort Gottes, sondern er ist das Wort Gottes. Und zur Zeit des Alten Testamentes haben die Priester Gott Opfer gebracht und Jesus kommt nun als der vollkommene Priester, der selbst das Opferlamm ist, der sich selbst als Opfer hingibt, der sein Leben hingibt für viele als Lösegeld. Daran, wie Jesus hier handelt, war für die Menschen klar, dass er nicht die Art von Messias ist, die sie erhofft haben. Sie wissen, und wir wissen, wie das endet. Aus den Rufen der Menge, die früher Hosanna waren, werden Rufe, die jetzt sind, ans Kreuz mit ihm. Die enttäuschten Erwartungen, aber auch der Verrat von Judas und der Betrug der religiösen Führer, der religiösen Autoritäten und die unglaubliche Feigheit und Kapitulation von Pontius Pilatus, die Kapitulation vor jedem Recht, vor jeder Gerechtigkeit, vor der Wahrheit selbst, die führt dazu, dass er diesen Mann, von dem er weiß, dass er unschuldig ist, nicht freilässt, sondern dass er ihn vor diesen gröhlenden Mob stellt, er schreit ans Kreuz mit ihm, der die Kreuzigung fordert. Aber welche Bedeutung hat das jetzt alles für uns heute? Wir haben in der Palmsonntagsgeschichte gesehen, dass Jesus, dass Gott Sohn hier alles vollkommen in seiner Hand hält, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er ganz bewusst Entscheidungen trifft, um den Rettungsplan von Gott Vater, der so lange vorher angekündigt war, umzusetzen. Er wendet sie entschlossen nach Jerusalem. Er geht dorthin, um sich kreuzigen zu lassen. Er brüskiert die religiöse Elite. Er enttäuscht die Messias-Erwartungen des Volkes. Und er wird vollkommen schuldlos gekreuzigt und nach 3 Tagen auferstehen. Aber darüber hören wir am Karfreitag und am Ostersonntag mehr. Lukas blickt in der Apostelgeschichte im Kapitel 4 auf diese Ereignisse zurück und er schreibt: Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Wir sehen, dass Gott der Allmächtige ist, der Inhaber aller Macht im Himmel und auf Erden und dass niemand seine Pläne zunichte machen kann. Niemand kann seine Absichten durchkreuzen. Niemand kann seinem Willen widerstehen. Und sogar alles, was unternommen wird, um ihn zu hindern, das Ziel zu erreichen, auf das er zusteuert, das führt letztlich genau zur Verwirklichung dieses Zieles. Das führt genau dazu, dass er seinen Plan erreicht. Ist das Teil deiner Sicht auf den Palmsonntag? Ist das überhaupt zentral in deinem Denken über Gott? Bist du überzeugt, dass Gott souverän ist, dass er der Allerhöchste ist, der seinen Willen tut im Himmel und auf Erden, so dass niemand seiner Hand widerstehen kann oder zu ihm sagen kann, was machst du? Wir haben zu Beginn die Frage gestellt, wer lenkt die Dinge auf dieser Erde? Wer hat die Dinge, die dir und mir begegnen, in seiner Hand? Wer kontrolliert sie? Ich weiß nicht, wie es dir im Moment geht. Vielleicht leidest du an den Folgen der Einschränkungen wegen des Coronavirus. Vielleicht leidest du, weil du die Menschen nicht sehen kannst, die du liebst. Vielleicht hast du deine Arbeit verloren und weißt nicht, wie lange du deine Miete noch bezahlen kannst. Vielleicht hast du auch Angst, dass du oder deine Lieben krank wirst oder werden oder stirbst oder sterben. Oder vielleicht bist du wegen dem Coronavirus gar nicht beunruhigt, aber du hast aus ganz anderen Gründen gerade das Gefühl, dass die Finsternis dein bester Freund ist. Wie lautet deine Antwort auf die Fragen? Wer hat die Dinge, die dir und mir begegnen, in der Hand? Wer kontrolliert sie? vertraust du drauf, dass Gott absolut souverän herrscht, dass nichts seine Pläne durchkreuzen kann, dass niemand ihn hindern kann, das Ziel zu erreichen, auf das er zusteuert? Die Antworten auf diese Fragen entscheiden, in welcher Menge du stehst. Wenn du ihm wirklich vertraust, dann wirst du in der Menge stehen bleiben, die Hosanna ruft. Auch dann, wenn er dir in seiner Souveränität Dinge begegnen lässt in deinem Leben, die dir nicht gefallen, die du nicht haben wirst. Aber wenn du ihm nicht vertraust, dann wirst du schnell in die Menge wechseln, in diese andere Menge, die schreit ans Kreuz mit ihm. Immer dann, wenn es so aussieht, dass deine Pläne und Gottes Pläne noch übereinstimmen, dann wirst du noch Hosanna rufen. Solange er das tut, was du dir erwartest und dir gibt, worum du ihn bittest, so lange wirst du Hosanna rufen. Aber dann, wenn es schwierig wird, wenn es unangenehm wird, wenn klar wird, dass Gott für dich ganz einen anderen Plan hat und wenn du merkst, dass sich deine Erwartungen nicht erfüllen, dann wirst du rufen ans Kreuz mit ihm und du wirst dich von ihm abwenden. Gott verspricht uns nicht, dass uns keine unangenehmen Dinge begegnen. Er verspricht uns auch nicht, dass die unangenehmen Dinge, die uns begegnen, bald vorbei sein werden. Aber Gott verspricht uns, den Menschen, die ihn lieben, seinen Kindern, dass er uns mit dem versorgt, was wir wirklich brauchen. Und dass alle Dinge, die uns in unserem Leben begegnen, zu unserem Besten, zu unserem Guten zusammenwirken müssen. Und er verspricht uns, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Und er verspricht, dass das Gute, das er in uns angefangen hat, dass er das Gute, das er in uns angefangen hat, vollenden wird. Und selbst unsere Bedrängnis ist uns bestimmt, aber sie wird das Maß, das wir mit seiner Hilfe ertragen können, nie übersteigen. Du kannst diesen Zusagen vertrauen. Du kannst diesen Zusagen vertrauen, weil du gesehen hast, dass er auch bei diesem ersten Palmsonntag in der ersten Osterwoche alles in seiner Hand gehabt hat. Er hat alles vollkommen im Griff gehabt. Nichts ist ihm aus der Hand geglitten, sondern er hat gerade durch die Widerstände und gerade durch all diese Versuche, die unternommen worden sind, zu vereiteln, was er vorher hat, das Ziel erreicht, das er erreichen wollte. Gottes Sohn, der Allmächtige, der Göttliche. Im leeren Saal, unglaublich. Durch den das Universum geschaffen ist. Der hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele, für alle, die glauben, dass er Herr und Gott ist und die umkehren und ihm gehorchen wollen. Denen schenkt er die Gnade, seine Kinder zu sein. Und für Gottes Kinder gelten die Zusagen auf der Folie und ein weiteres Versprechen, dass er eine wunderbare Zukunft für seine Kinder bereit hat. Eine Zukunft, eine Ewigkeit in seiner unmittelbaren Gegenwart, in der es keine Krankenhäuser mehr gibt, keine Gesichtsmasken, keine Tränen, keinen Tod, kein Leid, keinen Schmerz. Sehnst du die? Sehnst du die nach diesem souveränen Gott, der alle Dinge in seiner Hand hält, die dir und mir begegnen, der seinen Rettungsplan schon gefasst hat, bevor er die Welt geschaffen hat und der ihn zum Ziel führt, wie wir im ersten Petrusbrief lesen? Willst du Frieden mit ihm? Willst du Ruhe finden in seinen Zusagen? Dann komm zu ihm. Komm zu Jesus Christus. Und wenn du jetzt denkst, aber wie soll ich zu ihm kommen? Wie soll ich ihm in die Augen blicken bei meiner Schuld? Komm zu ihm. Gerade deswegen ist er gekommen, um sein Leben als Lösegeld zu geben, um dich von deiner Schuld zu erlösen, damit du Frieden haben kannst, Frieden mit Gott und Ruhe finden kannst in seinen Zusagen. Wenn du Frieden mit Gott willst und Ruhe in seinen Zusagen finden willst, dann komm zu ihm und sag ihm das. Du kannst es mit diesem Gebet tun. Ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, danke, dass du uns in deinem Wort zeigst, dass du alle Dinge fest in deiner Hand hältst. Du kündigst Dinge an, hunderte, mehr als 1000 Jahre, bevor sie passieren. Und du wirkst durch all die Entscheidungen, die wir Menschen treffen, auf ganz wunderbare Weise trotzdem, dass dieses Ziel erreicht wird, das du dir vorgenommen hast. Du bist der Souverän, du bist der mächtige und allmächtige und souveräne Herrscher über alle Dinge, die mir begegnen und die uns begegnen in unserem Leben. Ich bitte dich, stärk unser Vertrauen und schenk, dass wir immer, wenn wir diese Palmsonntag-Geschichte lesen, daran denken, dass du die Dinge in deiner Hand hältst und dass nichts dich stoppen kann und dass du deinen guten Plan für deine Kinder verwirklichst. Amen.
Danke, Gerhard. Ich möchte euch zu Hause jetzt ermutigen, dass ihr in Hauskreisen euch wieder zusammen telefoniert, wie auch die letzten Sonntage, dass ihr